D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Morgen.
Und Herr Pähler.
Hallo, guten Abend. So war das mit Mark Zuckerberg in Berlin.
So war das mit den Oscars in Los Angeles.
Und so kämpft Apple gegen das FBI.
Sowas erlebt man als Radiokorrespondent an der US-Westküste.
So, das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Boris Rosenkranz. Auf übermedien.de kritisiert er viele deutsche Redaktionen als Teufelsjournalisten, weil sie direkt nach dem Bild den angeblichen Drogenmissbrauch von Volker Beck veröffentlicht hatte, eine mediale Kampagne gegen den grünen Politiker gestartet hätten. Zitat: Eine solche Vermutung wirkt bei Journalisten stärker als jede Droge. Dieses reflexhafte Nachklappern von Geschichten, dieses hechelnde Hinterherrennen. Vielen Journalisten ist klar, dass das schädlich ist, doch sie machen es immer wieder.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde es ja, obwohl es ja leider immer wieder vorkommt, jedes Mal aufs Neue erschreckend, wie unreflektiert und irgendwie auch schlagzeilengeil viele Medien in solchen Fällen agieren. Ich musste da irgendwie sofort an den Fall Margot Käßmann denken, die ja auch nicht über ein Glas Rotwein zu viel, sondern über die mediale Berichterstattung darüber ins Straucheln geraten ist. Und das gibt mir dann irgendwie auch gleich wieder ein bisschen Hoffnung für Volker Beck, denn Margot Käßmann, die hat ja gezeigt, dass man mit Authentizität und Ehrlichkeit wieder aufstehen und zurückkommen kann.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das facebookende Medienmagazin.
Daniel, was ich dich ja schon die ganze Woche fragen wollte, ist es mir leider noch nicht gelungen. Wie war es eigentlich mit Mark Zuckerberg?
Gut.
Okay. Wir hatten ja in der letzten Woche schon kurz erwähnt, nicht viele Journalisten konnten persönlich beim Town Hall Meeting von Mark Zuckerberg in Berlin dabei sein, aber Daniel schon, der hatte die Gelegenheit dazu und darüber wollen wir jetzt nochmal reden.
Im Programm von D-Radio Wissen hatten wir uns bei dem Thema ehrlich gesagt sehr zurückgehalten, weil wir hatten so den Eindruck, der Besuch von Mark Zuckerberg, das ist ja eine einzig große Werbetour. Hier im Medienmagazin wollen wir uns aber mal so ein bisschen auf der Metaebene mit seinem Besuch beschäftigen.
1000 geladene Facebook-Nutzer, die waren beim Town Hall Meeting dabei und das kam bei denen auch eher wie eine Werbeveranstaltung an, oder?
Ja, irgendwie schon. Also auch wenn Mark Zuckerberg kritische Fragen zugelassen hat, da hatte man schon den Eindruck, da ist schon viel Werbesprech dabei. Gleich die zweite Frage drehte sich um Hasskommentare. Gestellt wurde die vom Potsdamer Studenten Jonas Umland und ich fragte ihn hinterher, wie ihm denn überhaupt das Town Hall Meeting gefiel.
Ich fand es eine tolle Veranstaltung, es hat Spaß gemacht, auch weil die Fragen so abwechslungsreich waren. Also ganz verschiedene Themengebiete, mal ernste, mal lockere Fragen. Ich fand das im Gesamten doch ziemlich eine gute Veranstaltung.
Du durftest die Frage stellen, auf die wahrscheinlich sehr viele Menschen in Deutschland gewartet haben, die Hate-Speech-Frage. Die Antwort drauf, bist du zufrieden, wie Mark Zuckerberg reagiert hat?
Zum Teil, also ich fand es zum einen erstmal sehr gut, dass Mark klar und deutlich gesagt hat, dass es ein Problem gibt und auch eingestanden hat, dass Facebook da mehr tun muss in dem Bereich, das fand ich super. Andererseits hat er aber auch keine klare Maßnahme gesagt, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. Es wäre super gewesen, wenn er ein spezielles Programm oder sowas gesagt hätte, wie exakt man dagegen vorgehen kann. Sowas hat mir so ein bisschen gefehlt dabei.
Welche Maßnahmen hätte er denn konkret erwähnen können oder welche hättest du vielleicht erwartet, damit du richtig zufrieden gewesen wärst?
Naja, zum Beispiel, dass es schon Forschungsprojekte gibt oder sowas in die Richtung. Es kam hier später noch die Frage im Bereich AI auf, ob das nicht helfen könnte, Hate Speech vornherein schon rauszufiltern. Vielleicht, dass Facebook in dem Bereich schon ein Forschungsprojekt angefangen hat, das wäre zum Beispiel eine gute Antwort gewesen.
Hattest du den Eindruck, dass das eher jetzt eine Werbeveranstaltung für Facebook war oder dass durchaus auch kritische Fragen zugelassen wurden?
Naja, kritische Fragen wurden auf jeden Fall schon zugelassen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die jetzt alle spontan waren. Ich meine, ich wusste auch schon vorher jetzt, dass ich die stellen durfte. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ein paar Leute wirklich spontan jetzt hier gefragt wurden dabei noch.
Wie lief das denn bei dir ab?
Vorher wurde ich eingeladen, wie viele andere HPI-Studenten auch, hier zur Veranstaltung zu gehen. Und da wurden dann 60 Studenten eingeladen. Und ich habe dann dazu noch ein Video mit meiner Frage hochgeladen.
Und wurde dann auch nochmal gefragt, ob du die Frage ein bisschen anders stellen kannst oder konntest du die so stellen, wie du wolltest?
Nee, die konnte ich dann genauso stellen, wie ich sie hochgeladen hatte.
Was war denn auch bei den anderen Fragen so vielleicht für dich der beste Moment hier heute?
Also es gab da zwei Dinge, die ich besonders gut fand heute. Erstmal fand ich es interessant, als Marc darüber geredet hat, was denn eine Filterbubble oder sowas, ob es sowas wirklich gibt. Das heißt, dass Leute anhand von den Filtern, die auswählen, was in ihrem Newsfeed zu sehen ist, nur noch in ihrer eigenen Welt leben quasi und keine Kommentare, die ihre eigenen Anschauungen widersprechen, sehen. Und Marc hat dazu gesagt, dass es sowas ja eigentlich auch in der normalen Welt gibt, dass man sowieso nur die Zeitungen liest, die ähnliche Meinungen vertreten. Und das hat mir irgendwie mal einen neuen Standpunkt gezeigt. Das war mir vorher noch nicht so klar. Das fand ich ganz gut, die Antwort dazu. Was ich natürlich auch noch toll fand, war, dass Mark gesagt hatte, dass er sich wünschen würde, dass die USA in der Flüchtlingspolitik ähnlich handeln würde wie Deutschland. Das fand ich auch super.
Das Ganze war also eher eine Werbeshow für Mark Zuckerberg als für Facebook. Das sagte mir auch Lina Timm von Media Lab Bayern. Sie hatte zugeschaut und ich hatte sie gefragt, welche Facebook-Reaktionen sie der Veranstaltung geben würde.
Das Facebook-Emoji für diese Veranstaltung wäre eine Mischung aus Herz und dem nicht vorhandenen, doch vielleicht das Erstaunte noch mit dazu. Ich fand tatsächlich, er war sehr sympathisch, aber es war alles dermaßen durchchoreografiert.
Bist du denn inhaltlich weitergekommen?
Ja, ich weiß jetzt, dass er sehr gerne Vater ist und seine Tochter badet und sein Hund völlig okay damit ist, dass er jetzt eine Tochter hat. Ich fand es inhaltlich leider sehr dünn.
Was hätte Mark Zuckerberg sagen müssen, damit du richtig zufrieden gewesen wärst?
Ich hätte gerne ein bisschen was über technische Innovationen gehört, was sie so planen, was sie vorhaben in der Zukunft. Er hat sich so in Sachen Hate Speech ein bisschen rausgeredet. Er hat sich auf die unfassbar lustige Frage zu Twitter natürlich rausgeredet. Das war aber auch ganz sympathisch. Insgesamt ist so der Eindruck geblieben, dass er wenig rausgelassen hat, was sie vorhaben und die Strategie dahinter vielleicht eher war, ihn als total sympathischen Typen rüberkommen zu lassen.
Und haben sie es auch geschafft?
Ja, schon. Also das ist wirklich der Eindruck, der bleibt. Ich fand, ob jetzt es irgendwie geskriptet war oder nicht, ich fand, er hat sehr total sympathisch gewirkt, auch irgendwie so ein bisschen schon authentisch in Antworten, die er dann nicht sofort parat hatte, aber halt insgesamt schon einfach vielen, vielen Fragen ausgewichen.
Herr Peller, du hast ja mitbekommen, wie andere Medien berichtet haben und wie der Besuch bei den Deutschland gekommen ist. Was bleibt bei dir da hängen?
Ja, also ich muss dich an einer Stelle enttäuschen. Ich glaube, so richtig was Neues kann ich hier nicht sagen, weil so, ich habe so den Eindruck, dass sich das schon ziemlich mit dem deckt, was wir gerade auch von Jonas und Lina gehört haben. Also es ist irgendwie doch, wenn man so aber mal auf die Vokabeln guckt, mit denen dieser Besuch beschrieben wird, da war ich doch echt fasziniert. Da ist von Zuckerberg-Festspielen die Rede, von Zuckerberg-Zirkus, von ich fand am schönsten, der Prophet ist herabgestiegen nach Berlin. Also da schwingt einerseits so eine Faszination irgendwie mit, aber es ist trotzdem genau diese Kritik an dieser Werbe- und Selbstinszenierung. Und ich glaube aber, rein auf der Sachebene habe ich keinen Medienbericht gefunden, wo es nicht auch um die Hasskommentare ging. Und da war vielleicht noch der Unterschied, dass manche das doch eher positiv gesehen haben, wie er sich geäußert hat. Andere haben das doch eher so als vorgeschobenes Feigenblatt benannt. Aber gut, da liegt der Teufel vielleicht eher im Detail. Und bei einer Frage, da ging es ja auch immer um das Thema Filterblasen. Das haben wir gerade schon bei Jonas gehört. Dass man sich eben in sozialen Netzwerken im Grunde nur in Filterblasen bewege. Was war denn jetzt nun Mark Zuckerbergs Position dazu?
Ja, das fand ich auch so eine echt medienrelevante Antwort, die er da gegeben hat. Deswegen dachte ich, lass uns da mal kurz drüber sprechen. Denn der große Unterschied ist eigentlich, er sagt, grundsätzlich glaubt er, dass wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, man sich nicht in einer Filterblase bewegt, sondern auch durchaus mit Meinung konfrontiert ist, die nicht der eigenen ähnelt. Denn allein schon durch seinen Freundeskreis ist es so, dass man zwar mit Leuten in sozialen Netzwerken abhängt, aber dass sie auch zu einem Teil, sie hätten das erhoben, 10-20%, auch konträre Meinungen, die der eigenen Meinung dann auch wiedergeben und dass man so auch mit anderen Positionen konfrontiert wird. Aber was er dann auch noch gesagt hat, was Facebook durch die ganze Analyse der Daten mal herausgefunden hat, dass man eher dazu neigt, wenn man Themen sieht, die man selbst gut findet, dass man die liked, und wenn man mit Themen von Freunden ja konfrontiert wird, die man nicht mag, die würde man eher sogar ausblenden oder verstecken, weil man das eigentlich gar nicht will. Also der Mensch ist das größere Filterblasenproblem als dann auch tatsächlich das soziale Netzwerk an sich. Und das sei auch insgesamt schlimmer als bei traditionellen Medien, weil in traditionellen Medien, wenn ich einen bestimmten Fernsehsender schaue, ich glaube hier in den USA wäre so ein Extrembeispiel Fox News zum Beispiel, oder auch wenn ich eine bestimmte Zeitung lese, da ist es egal, ob das eher, sagen wir mal, in Deutschland eher ein linkes oder rechtes Blatt ist, da weiß man, was man bekommt, und das wird auch ordentlich bedient. Da sind sehr selten Fremdmeinungen zu. Also in klassischen Medien sieht er das Filterblasenproblem viel häufiger, und in sozialen Netzwerken ist das für ihn nicht so gegeben. Und da muss ich sagen, da hat er wirklich einen guten Punkt gemacht.
Bist du der Einzige, der das so sieht, oder hattest du den Eindruck, dass das viele doch teilen, diese Meinung?
Da ging auch wirklich ein großes Nicken durch den Raum.
Also doch Filterblase.
Ja, vielleicht. Denke ich schon. Also Mark Zuckerberg ist jetzt ja der deutschen Filterblase wieder entschwunden. Er ist zurück an der US-Westküste. Und ich bin ihm mal nachgereist, aber das hat einen anderen Grund. Über den reden wir gleich hier bei die Radio Wissen.
Die Oscars?
Ja, die Oscars.
Dafür bist du aber zu spät.
Oh.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das Westküsten-Medienmagazin.
Wenn ihr Daniel auf Twitter folgt, dann konntet ihr sehen, dass sein Weg ins Studio heute, ich sag mal, etwas anders war als sonst. Er hat ihn nämlich 2 Meilen am Strand entlang geführt. Das hat Daniel uns freundlicherweise per Periscope übertragen, vorbei an Venice nach Santa Monica in Los Angeles zum Studio dort unseres US-Westküsten-Korrespondenten. Daniel, du bist ja für die Oscars 4 Tage zu spät. Das muss ich dir leider nochmal sagen.
Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon gemerkt, aber während meines Fußmarsches am Strand, da habe ich mal geschaut, ob Leonardo DiCaprio immer noch seinen ersten Oscar feiert. Und ich meine, ich habe ihn da hinten noch in so einer Cocktailspelunke rumhängen sehen. Die Frage ist natürlich, wie erlebt man als US-Korrespondent diese Zeit?
Ja, und um diese Frage zu beantworten, ist Daniel gerade zu Besuch bei und live zugeschaltet von auch mit, wie auch immer, Wolfgang Stuflesser. Ihr kennt seine Stimme auch aus unserem Programm. Seit 3 Jahren ist er Hörfunkkorrespondent in Los Angeles und berichtet für die ARD über die Filmwirtschaft in Hollywood, die Internetwirtschaft im Silicon Valley oder aber auch über das Zusammenleben verschiedener Ethnien in Kalifornien.
Wolfgang, danke, dass wir heute zu Gast bei dir sein können.
Na bitte gerne. Ihr seid ja fast Teil der ARD, deswegen machen wir das natürlich für euch möglich. Ist doch klar, logisch.
Das ist toll. Was bleibt denn bei dir jetzt nach ein paar Tage nach der Oscar-Preisverleihung hängen? Wie war die Preisverleihung für dich?
Es sind 2 Punkte, das habe ich auch schon dem Abend schon gesagt, wenn mich die Leute in den ARD-Sendern gefragt haben. Also zum einen, es gab natürlich eine sehr spannende Preisverleihung bis hin zum letzten Moment, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt muss The Revenant eigentlich noch den Hauptpreis für den besten Film gewinnen. Und dann ist das Spotlight auf einmal, der vorher in den 200 Minuten der Preisverleihung davor, das zieht sich ja immer über Stunden hinweg, gerade mal einen einzigen Oscar bekommen hat im Vergleich zu Mad Max mit 6 zum Beispiel. Das war das eine, was mich sehr überrascht hat, dass also quasi die Preise ziemlich gleichmäßig über 3 Filme verteilt wurden. Und das andere war natürlich, wie sehr diese Oscar-Verleihung geprägt war durch diese ganze Oscar-So-White-Debatte. Wir haben hier vom Studio aus darüber noch viele Beiträge gemacht, haben ein ganzes Feature dazu gemacht, was dann auch natürlich viel gespielt wurde in Deutschland logischerweise, haben mit schwarzen Schauspielern gesprochen, mit Filmemachern in der Branche, die eben eine nicht weiße Hautfarbe haben und wie sehr das dann eben bei Moderator Chris Rock, aber auch bei den ganzen Shownummern und so weiter einfach dominiert hat. Das fand ich schon ganz spannend.
Sind denn die Oscars eigentlich wirklich hier so aus der Ferne betrachtet, hat man ja immer das Gefühl, dass ist was ganz Großes, auch in Los Angeles. Ist das wirklich so oder ist das dort doch nur so ein Event von vielen?
Nee, es ist schon das Größte. Klar, es ist eines von vielen. Also wir haben auch, weiß ich, die E3, die Spielemesse im Sommer und sowas und die Golden Globes. Aber es ist natürlich der Höhepunkt und auch Abschluss dieser ganzen Award-Season. Also man sagt ja, in Los Angeles gibt es keine richtigen Jahreszeiten, weil es hier immer die Sonne scheint. Aber dafür teilt man quasi nach dem ein, was es so sonst gibt. Also, weiß ich, Regenfluten oder Erdbeben oder dann hast du eben die Award-Season Anfang des Jahres. Und das endet immer klassischerweise mit der Oscar-Verleihung, mit dem wichtigsten Filmpreis. Und dann merkst du das schon, dass zum Beispiel der Hollywood Boulevard, der ja so eine der großen Durchgangsstraßen ist, eben mit dem Walk of Fame, den Sternen links und rechts, dass der mal eben eine Woche abgesperrt ist. Also das können sie sich kaum eine andere Veranstaltung leisten, kaum ein anderer roter Teppich oder sowas. Dann siehst du da, wie der einfach die Kulissen aufgebaut werden, wie die Brücken über die Straße gehen, auf denen dann nachher die Korrespondenten stehen für, was weiß ich, $500 für ein paar Minuten, wie sie sich dazuschalten können in ihr spanisches Programm, mit dem sie gerade sind oder auch ihr deutsches Programm. Und das ist einfach eine Dimension der ganzen Veranstaltung bis hin zu der wirklich Professionalität der Pressearbeit und auch dem, was sie sich leisten können. Also die Kollegin Nicole Markwald war dieses Jahr dort im Pressezentrum. Wir wechseln uns immer ab, wir sind ja 2 Corris hier und du musst da wirklich in Abendgarderobe erscheinen. Also bei ihr jetzt mit dem Abendkleid oder bei mir voriges Jahr mit einem Smoking. Also das habe ich bei noch keinem anderen Event. Ich habe auch schon über Kirchengottesdienste berichtet, aber da wird man Grund genommen, ich sage mal jetzt nicht in Badehose, aber ich musste keinen Anzug tragen, um in den Mainzer Dom zu gehen.
Genau, ihr seid ja hier zu zweit im Hörfunkstudio, im ARD-Hörfunkstudio in Los Angeles, Nicole Markwald und du. Und du hast dann in diesem Jahr sie hier unterstützt. Was hast du denn so konkret gemacht? Also wahrscheinlich fängt es schon ein paar Wochen vorher an, wenn man erstmal überlegt, okay, was kann man drumherum basteln, oder?
Genau, wir machen immer eine Oscar-Serie, also so 5-6 Beiträge, wo wir sagen, was ist dieses Jahr vielleicht spannend? Da haben wir uns dieses Jahr ausgesucht, sowas quasi Leidenschaft Filme machen. Wie viel Leidenschaft braucht es eigentlich, bis so ein Film auf die Leinwand kommt? Weil es ja Filme gab, wie zum Beispiel The Danish Girl, die wirklich Jahre gebraucht haben, bis aus der ersten Idee oder bis aus einem Buch, was da vorlag, wirklich ein flimmernder Film auf der Leinwand wurde. Bis hin dazu eben Oscars So White. Wie viele Steine werden dir in den Weg gelegt? Ich habe mit einem schwarzen Schauspieler gesprochen, der sagte, der kommt aus Nigeria ursprünglich, ist an der Royal Shakespeare Company ausgebildet, also wirklich hochkalibrig. Und der sagte dann, ja, und weißt du, dann spiele ich doch wieder den schwarzen afrikanischen Diktator, weil sie mich in diese Schublade stecken. Das war einfach spannend. Und der gibt natürlich trotzdem nicht auf, weil Schauspielen seine Leidenschaft ist. Und neben dieser Serie, die natürlich natürlich dann in verschiedenen Formen, Längen und Aufbereitungen in der ganzen ARD läuft, machen wir natürlich auch viele Gespräche, bis hin dazu, was steckt im Oscar-Geschenkebeutel, Klammer auf, Klopapier aus der Schweiz im Wert von $250, solche ganz schrägen Sachen, also mehr so Society-Berichterstattung. Und eben am Abend selbst machen wir Beiträge, machen wir diese Nachrichtenminuten, die also in Nachrichten zugespielt werden, und natürlich Gespräche. Ich habe mal den Zettel noch aufgehoben, der ist schon ein bisschen verschwitzt von der Oscar-Nacht noch.
Wie lang ist der?
Da stehen also jetzt 12. Na, es sind 12 Gespräche zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens, die ich jetzt gemacht habe, und davor nochmal mindestens genauso viele, die Nicole aus dem Pressezentrum der Oscars gemacht hat.
Ich sehe zum Beispiel 29 bis 39, das war dann, da steht D-Radio Wissen, da hast du dann mit den Kollegen bei uns gesprochen.
Das war das beste Gespräch von allen.
Ja, jetzt musst du jetzt sagen, aber du hier das stimmt trotzdem.
Nee, wir machen die wirklich Spaß, weil D-Radio Wissen ist immer recht lange, das ist immer gut für einen Corrie, dass man was erzählen kann, und die Fragen sind so, dass ich oftmals noch um die Ecke denken muss. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber das ist ja gut für die Gehirnzellen.
Ja, das ist ja auch ganz interessant. Also zum Beispiel habe ich einen Tweet von dir entdeckt. Also ich kann euch nur empfehlen, auch mal euch den Twitter-Account von Wolfgang anzuschauen, twitter.com/Stufflässer. Da gibt es dann ganz viele auch Behind-the-Scenes-Tweets. Zum Beispiel hast du geschrieben, das ist jetzt ein sehr Radiometer-Tweet. Wenn die Leitung von 9 bis 9.10 Uhr gebucht ist und der Moderator stellt die erste Frage um 9.08 Uhr, das musst du uns mal erklären.
Ja, das geht immer in 10-Minuten-Slots. Also wir haben quasi eine Leitung nach Frankfurt, damit man nicht immer über den Ozean buchen muss. Und von Frankfurt aus, weil der HR eben dieses Studio betreibt, das ist ein HR-Studio im Auftrag der ARD, die schalten sich dann quasi die verschiedenen Sender drauf. Also bei mir war es jetzt irgendwie SR3, WDR2, B5, SWR1 Baden-Württemberg. Und ich muss hier gar nichts machen, sondern alle 10 Minuten quasi macht es bei mir Klack auf dem Kopfhörer und ich habe den nächsten Moderator dran oder die Nachrichten drauf. Und das heißt aber auch, in diesen 10 Minuten musst du fertig sein. Und das Dumme ist halt, bei diesen Vollstundenslots, also von 00 bis 10, hast du beim Radio fast immer die Nachrichten. Dann verschiebt sich so ein bisschen nach hinten. Und bei dem, der sagte dann ganz am Anfang, ich sage jetzt nicht, welcher Sender es war, wir machen jetzt auch die Nachrichten Wetter und Verkehr. Und ich dachte so, okay, und dann warte ich noch ein bisschen, trink noch was, ess noch eine halbe Karotte und so. Und dann war es wirklich 9.08 Uhr und ich dachte, wenn wir jetzt noch talken wollen, jetzt wird es langsam Zeit. Und dann ging er drauf und ich wollte schon sagen, jetzt ist aber zu knapp, oder? Und dann sagte er, wir machen das ganz schnell, und stellte wirklich die erste Frage. Und ich dachte, okay, lass es uns versuchen. Und habe geantwortet, und tatsächlich haben wir 3 Fragen, 3 Antworten, kurze Antworten in dem Fall, und kurze Fragen untergebracht, bis dann 9.10 Uhr der Hammer fiel.
Laufen dann eigentlich in deinem Kopf? Ja, sorry, frag du erst, Daniel.
Ah, ist es nicht?
Es geht uns wertvolle Zeit
Fragen beantworten zu müssen.
Die Fragen sind oft ähnlich, weshalb wir ja auch dieses Modul 3 Fragen, 3 Antworten haben. Das ist so ein bisschen, um es uns einfacher zu machen, nehmen wir quasi ein Interview auf, was wir dann auch der ARD zur Verfügung stellen. Und dann sollte es halt so anmoderiert werden, dass man sagt, okay, mein Kollege Wolfgang Stufflässer hat auf die Frage so und so geantwortet. Das ist also kein echtes Gespräch, aber es hat diesen dialogischen Charakter. Es ist ein bisschen Gespräch aus der Dose, so kann man es quasi nennen. Und da merkst du quasi auch, da nimmst du die 3 Fragen, die quasi, wer sind die Gewinner, wie war die Show, hat Oscar So White eine Rolle gespielt, so ungefähr, wie haben die Deutschen abgeschnitten, das sind so die Standardfragen vielleicht. Aber natürlich hat jeder Sender auch nochmal seine eigenen Fragen. Also zum Beispiel wollte dann, weißt du, sich jemand aus dem RBB-Gebiet Brandenburg wissen, wie war es denn jetzt eigentlich mit unseren Leuten aus Babelsberg, wie haben denn die abgeschnitten? Oder unser Mann aus dem Harz, der für den Oscar für den besten Kurzfilm nominiert war. Das sind dann eher so die Fragen, die für jeden Sender ein bisschen anders sind. Und natürlich auch die Länge und die Art und Weise, wie ich es verpacke. Also ob ich jetzt mehr Fremdwörter benutze für eine Kulturwelle oder ein bisschen lockerer bin, wie jetzt hier für ein etwas jüngeres Programm, das spielt ja auch eine Rolle.
Ich wollte gerade sagen, nach die Radio Wissen hattest du die Leitung zu WDR 5, das klingt dann gleich ganz anders, ne?
Ja, da habe ich mir schnell einen Anzug angezogen, Krawatte angelegt. Nee, aber im Grunde genau, ich habe noch keinen gehabt, der sich beschwert hätte, dass ich quasi zu locker war. Es gibt manchmal Beschwerden, wenn Kollegen vielleicht auch älteren Semesters irgendwie ein Gespräch machen für, ich sag mal, das Ding, so eine Jugendwelle, dass das vielleicht ein bisschen zu altbacken wirkt. Aber bei uns hier, wir sind ja beide jetzt nicht so ganz uralt, hat sich jetzt eigentlich noch keiner beschwert, dass wir zu locker gewesen wären, zu jung.
Wolfgang berichtet übrigens nicht nur über die Oscars, sondern auch über Internetkonzerne von der Westküste. Und da gibt es ja gerade einen spannenden Kampf. Apple gegen das FBI. Und darüber reden wir gleich hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Das transatlantische Medienmagazin. Wir senden heute live aus Los Angeles. Daniel besucht den Radiokorrespondenten Wolfgang Stufflässer. Und da wollen wir auch über den aktuellen Kampf zwischen Apple und dem FBI reden.
Ja, und da habe ich auch einen passenden Tweet von dir rausgesucht, Wolfgang. Und zwar sehen wir ein Foto, Palmen im Hintergrund, Sonnenuntergang und im Vordergrund auch ein Apple Store mit ein paar Leuten, die da rumsteht. Der Text dazu, mehr Journalisten als Demonstranten, Protest gegen das FBI vor dem Apple Store in Santa Monica. Da wäre wahrscheinlich, hätten sich einige von der Demo mehr erhofft, oder?
Ja, ich auch als Journalist, weil ich dachte, wenn ich da schon hingehe, hoffentlich treffe ich auch ein paar. Aber wie du schon sagst, die Palmen sind das Dominante in dem Foto, was dir als allererstes auffällt, und der schöne Himmel. Da waren wirklich nur eine Handvoll Leute. War halt auch eine recht kurzfristig anberaumte Veranstaltung. Und ich glaube, sie steht auch ein bisschen dafür, dass Apple es noch nicht so richtig geschafft hat, mit all seiner Marketingmacht und mit all dem, was sie ja sonst, die können ja die Klaviatur der Medien eigentlich gut spielen, dass sie eben noch nicht geschafft haben, die amerikanische Öffentlichkeit quasi auf ihre Seite zu ziehen oder zumindest von ihrer Seite zu überzeugen.
Ich glaube, wir müssen das noch mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Es geht ja eigentlich darum, dass das FBI von Apple fordert, eine Hilfestellung zu geben, damit die den Code eines Smartphones des San Bernardino-Attentäter, ne? Der verstorben ist, knacken können. Und sehr ungewöhnlich, dass Tim Cook sich dann auch an die Öffentlichkeit wandte. Und was interessant ist, ich glaube, jetzt am vergangenen Wochenende haben sie ein Interview mit dem Fernsehsender ABC sogar im Apple TV ganz nach vorne gebracht, um sozusagen Werbung in eigener Sache zu machen. Das habe ich bei Apple so noch nie erlebt.
Ja, wobei, das fand ich in mehrerer Hinsicht interessant, weil es ausgerechnet auch ABC. ABC gehört zum Disney-Konzern. Und lange Zeit war einer der größten Anteilseigner des Disney-Konzerns Steve Jobs, als er nämlich Pixar verkauft hat an den Disney-Konzern. Da hatte er irgendwie 7,7% der Disney-Aktien. Also die Verbandelung zwischen diesen beiden Firmen ist sehr groß. Und du merkst dann auch, wenn da natürlich dann David Muir da eingeladen wird, der Moderator, in Tim Cooks Büro, wo er, glaube ich, auch sagte, das war das erste Interview, was er überhaupt in dem Büro gegeben hat, Tim Cook. Und dann sprechen die sich an mit Hello David, Hello Tim und so. Mir war das ein Stück weit zu viel Nähe, zu wenig journalistische Distanz. Ich habe hier oftmals das Gefühl, dass Medien eher so fast Lautsprecher sind für die großen Unternehmen. Und dieses ungute Gefühl hatte ich diesmal auch wieder.
Du hast ja gerade schon angedeutet, dass Apple das noch nicht so ganz geschafft hat, so richtig die mediale Aufmerksamkeit für das Thema für sich zu nutzen. Wie kannst du uns trotzdem mal so ein bisschen beschreiben, wie Apple denn gerade in dieser aktuellen Diskussion in den USA wahrgenommen wird?
Naja, natürlich als Widersacher des FBI und zwar als einer, der hier versucht, eine sehr komplexe Materie, nämlich das Hacken eines iPhones mit ganz, ganz fortgeschrittener Computertechnik, einem großen Publikum auch zu erklären. Interessant fand ich, es geht ja auch um Gerichtsdokumente, dass das Gerichtsdokument, was Apple eingereicht hat, nämlich wo sie sagen, wir wollen das nicht, wir wehren uns gegen diese Anordnung des Gerichts, dass wir das iPhone für das FBI entsperren müssen oder eine Software aufspielen, damit das FBI entsperren kann, dass die so, also haben auch legal, also juristische Experten gesagt, dass die eigentlich eher für den Normalverbraucher formuliert war, als für einen Juristen, der das Ganze liest. Da merkst du, das ist wie eine Fensterrede. Da hört quasi immer, soll einer mithören und soll einer mitlesen. Natürlich wie auch wir Journalisten. Und gerade bei Tim Cook fiel mir auf, ich habe jetzt viele Präsidentschaftsdebatten gesehen, ich hatte fast das Gefühl, der spricht da wie ein Politiker, wenn er dann so sagt, weißt du, es ist ganz schwer für mich, gegen meine eigene Regierung zu protestieren und für die Bürgerrechte einzustehen. Die sollte doch eigentlich die Regierung schützen und nicht Apple. Ja? Auf welcher Seite bin ich hier eigentlich? Eigentlich müsste doch so sein, dass die Regierung sagt, wir brauchen Verbraucherschutz gegenüber den bösen Konzernen, Klammer auf, Klammer zu. Ja? Und das finde ich interessant, dass Apple hier im Grunde genommen fast wieder ein bisschen zu seinen Anfängen als Firma zurückkehrt. Die sind ja mal gestartet, eben in den 70er, 80er Jahren als so ein bisschen von unten Bewegung, der Computer für den Rest der Menschheit, also der ein bisschen einfacher verständlich war. Diese Steve Wozniak-Hacker-Kultur in der Garage gegründet. Jetzt sind sie dieser Weltkonzern, zeitweise der mächtigste und zumindest wertvollste börsennotierte Konzern der Welt, eben mit dem iPhone, so eine Mega-Company. Und jetzt auf einmal stehen sie wieder sozusagen auf der ganz schrägen Ecke und müssen da eine Position verteidigen, die sich gegen die Regierung richtet.
Das finde ich ganz interessant, wenn wir das jetzt beobachten. Also es geht um, Apple hat das Thema Privacy ganz nach vorne gestellt und auch verhält sich so, wie du das gerade beschrieben hast. Und dann, wenn wir mal zum Beispiel uns mit Facebook beschäftigen, es ist interessant, wie Mark Zuckerberg sich als Privatperson inszeniert, um ein menschliches Gesicht zu werden. Das ist ja ganz interessant, wie unterschiedlich diese ganzen Netzkonzerne damit umgehen, dass sie eigentlich ja so Daten-Megakonzerne sind.
Weil sie auch unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Apple ist nämlich gerade, würde ich sagen, kein Datenkonzern. Das Geschäftsmodell von Apple ist, wir verkaufen euch ein iPhone, das kostet mehr als die Summe seiner Teile, mehr als die Hardware, das Aluminium, was ihr da kriegt und damit verdient Apple seine Milliarden. Die haben, glaube ich, 200 Milliarden auf der hohen Kante, 200 Milliarden Dollar. Und Facebook zum Beispiel oder ganz stark natürlich Google, die verdienen ja nicht mit Produkten, die sie verkaufen, für die wir Geld bezahlen müssen. Google ist kostenlos, Gmail ist kostenlos, Facebook ist kostenlos, Twitter ist kostenlos, sondern da gibt es diesen berühmten Spruch, wenn du nichts bezahlst, bist du als Nutzer das Produkt. Also im Grunde genommen verkaufen die unsere Daten, unsere Nutzungsprofile an Werbekunden, die dann eben Werbung schalten können. Also wenn ich bei Google oft nach den schönsten Skiliften suche, kriege ich irgendwann Werbung für Skimaterial oder für Skischuhe eingeblendet. Das ist ein anderes Modell als Apple, die dann sozusagen sich auch darauf beziehen können, können sagen, wir wollen mit euren Daten kein Geld verdienen, ergo sind wir sehr für Datenschutz. Also Apple ist jetzt nicht etwa sozusagen eine linke Aktivistengruppe, sondern sie haben ein Geschäftsmodell, was in dem Fall sehr gut in diese politische Stimmung passt.
Wie berichten US-Medien über das Silicon Valley anders als Deutsche?
Ja, also natürlich deutsche Konzerne, deutsche Medien immer viel kritischer. Wenn ich da hinkomme, muss ich immer so quasi sagen, Leute, ihr wisst, ich stelle jetzt ganz viele Fragen zum Thema Datenschutz, weil ich weiß, dass das bei den amerikanischen Medien lang nicht so, zumindest bei den Massenmedien, lang nicht so eine Rolle spielt. Gerade als es um diese ganzen, auch Facebook-Hate-Speech und sowas und in meiner Anfangszeit hier war der NSA-Skandal, da habe ich natürlich viele Fragen in diese Richtung stellen müssen. Ich glaube, NSA war so eine Geschichte, da sind auch langsam die amerikanischen Medien aufmerksam geworden, weil natürlich es hier grundsätzlich so eine Stimmung gibt, dass die Regierung nicht mehr wissen sollte, als sie unbedingt muss. So ist Amerika ja quasi auch gegründet worden als Kolonialmacht, die sich quasi von diesem Joch der Kolonialmächte befreit hat, wo die Leute gesagt haben, wir machen was Eigenes, wir wollen, dass die Regierung möglichst wenig, sie sollen in Washington das Nötigste machen, möglichst wenig uns reinredet. Und das ist natürlich etwas, wo auf einmal die deutsche Sicht im Sinne von, wir wollen Datenschutz, wir wollen im Zweifelsfall eher, dass es eine Regierung macht, die demokratisch kontrolliert ist, ganz anders funktioniert als die amerikanische, wo ich das Gefühl habe, ganz platt gesagt, man vertraut fast eher einem Unternehmen als der Regierung.
Mehr von der US-Westküste und mehr von Wolfgang Stuflesser gleich hier in einer Stunde Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das neugierige Medienmagazin.
Wir sind heute zu Besuch beim ARD-Hörfunk-Korrespondenten Wolfgang Stuflesser in Los Angeles. Und gerade haben wir schon über den Besuch von Mark Zuckerberg in Deutschland gesprochen. Deutsche Journalisten waren da ja doch, ich sag mal, ein bisschen sauer darüber, dass Facebook sich so verschlossen gegeben hat und auch nur wenige Medienschaffende zum Townhall-Meeting zugelassen waren. Wolfgang, ist das auch ein Phänomen in den USA? Ärgern sich US-Medien auch öfter über die eher blockierende Pressearbeit der US-Konzerne?
Ja, ich wollte gerade sagen, willkommen im Club, das kenne ich, dass man bei Facebook nicht zugelassen wird. Ich will seit Monaten in deren neuen Unternehmenssitz rein und schreibe mir die Finger wund mit irgendwelchen E-Mails und telefoniere und dann kriege ich immer wieder gehört zu hören, ah, Moment, ist gerade schlecht, aber irgendwann wird es mal. Ich weiß es jetzt nicht so genau, wie das mit den großen amerikanischen Medien ist insgesamt, weil ich da einfach natürlich nicht in den Redaktionskonferenzen bin. Was mir auffällt, ist, dass es immer wieder solche Exklusivinterviews gibt. Wir haben gerade Tim Cook und ABC angesprochen, aber natürlich gab es auch schon vorher, dass dann eben der NBC News Anchor mal über den Facebook Campus mit Mark Zuckerberg läuft, fast so eine Art Home Story aus dem Unternehmen. Das ist, habe ich das Gefühl, fast schon eine Art Kuhhandel, also was man hier Access Journalism nennt, dass man also quasi einen Zugang kriegt in ein Unternehmen rein, tolle Interviewpartner, du wirst vielleicht sogar durchs Entwicklungslabor geführt, wo sie dir bestimmte ausgesuchte Produkte, die wahrscheinlich nie auf den Markt kommen oder in den nächsten 2 Tagen auf den Markt kommen, zeigen. Und im Gegenzug gibt es dann eben ganz umfangreiche Berichterstattung. Bis hin dazu habe ich manchmal den Verdacht, auch eine relativ positive Berichterstattung, denn es entsteht natürlich so eine Art Dankbarkeitsgefühl, wenn Facebook nie jemanden reinlässt und dann ausnahmsweise einen mal zulässt, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht allzu kritisch berichten, als der oder die Gefahr besteht, meines Erachtens, damit man sich diese Tür, die man mühsam aufgedrückt hat, nicht gleich wieder zuschlägt.
Glaubst du denn, dass das ein Phänomen ist, was sich nochmal ändern wird? Also diese doch verschlossene Haltung oder werden einfach sozusagen wir Journalisten uns einfach dran gewöhnen müssen?
Ja, ich glaube eher, das wird sogar noch zunehmen, weil die Unternehmen uns Journalisten immer weniger brauchen. Also Stichwort Apple mal wieder. Der erste Aufschlag von Apple war ein großer Brief von Tim Cook an die Kunden auf der Apple-Homepage. Oder Sundar Pichai, der Google-Chef, hat zu Twitter gegriffen, witzigerweise übrigens nicht zu Google+, was für mich zeigt, Google+ ist wirklich sowas von mausetot, und hat dort eben 5 Tweets abgesetzt, wie er Apple unterstützt. Nicht so sehr, mal ein bisschen lauwarm, aber er hat eben grundgenommen kein Interview führen müssen, keine Pressemitteilung rausgeben müssen, die dann durch Medien multipliziert wird, sondern es ist im Grunde genommen ein direkter Draht, eben dank der sozialen Medien und so weiter, der uns Journalisten in dem Fall überflüssig macht, finde ich aber gar nicht so schlecht, denn ich habe hier auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel bei WhatsApp um ein Interview gebeten habe, da waren sie noch nicht von Facebook gekauft, und dann bekam ich als Antwort nach langer Zeit und mehreren Nachfragen, nee, wir haben im Moment kein neues Produkt, was wir vorstellen wollen, deswegen machen wir jetzt keine Interviews. Wo ich so dachte, was ist denn das für eine Herangehensweise? Ja, bin ich ich quasi als Journalist wirklich nur der Lautsprecher für eure erweiterte Marketingabteilung. Und bei Apple ist das natürlich ganz ähnlich, Microsoft auch. Wenn man die anfragt und sagt, ich möchte gerne was machen über euer Unternehmen. Einmal hat es bei mir geklappt, bei Google, da durfte ich 2013 einen Tag lang mit deutschen Googlern mitlaufen und habe darüber dann auch ein Feature gemacht, Arbeiten bei Google, wie ist das so? 80-Stunden-Woche, aber freie Sterne-Menüs so ungefähr. Seitdem aber nie wieder. Also das ist wirklich eine Art von Journalismus, die ich in Deutschland natürlich kenne, dass man beim Unternehmen anruft und sagt, meinetwegen, ich mache was für die Tagesschau, gerade für bekannte Namen, und dann öffnen sich einem die Türen. Nicht im Sinne von, wir machen euch jetzt alles bereit, sondern ich glaube, deutsche Unternehmen haben irgendwie eine Art, ich würde fast sagen, gesellschaftliche Verantwortung, wenn Medien anrufen, so kenne ich zumindest aus den Jahren, bevor ich hier war, vielleicht hat es mittlerweile geändert, dass sie sagen, wenn ein Journalist anruft, dann öffnen wir ihm die Türen.
Ist das für dich hier noch vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil du ja auch für deutsche Medien was machst? Wenn jetzt ein US-Journalist vielleicht mal anklopft, dann sehen die Unternehmen ja direkt das Ergebnis, können dann die Wirkung abschätzen, aber Das ist ja sehr abstrakt, was du hier machst.
Ja, erklär mal schon im Deutschen, was die ARD im Hörfunk ist, ja, irgendwie diese mehr als 50 Wellen von Bayern 1 bis die Radio Wissen so ungefähr und noch über die ARD hinaus. Das ist schon in Deutschland schwer zu erklären, und dass dann meine Stücke auf so eine Art internem YouTube-Server laufen, von dem sich alle bedienen können, und dass das womöglich eben 50 Mal ausgespielt wird in verschiedenen Wellen, das ist ganz schwer zu erklären. Das hat natürlich die BBC zum Beispiel ein bisschen leichter. Ich habe immer das Gefühl, ich sag mal, afghanischer oder libanesischer Journalist in Deutschland wahrgenommen wird, nach dem Motto, ach, das ist dieses Land, wo ich ungefähr weiß, wo es liegt, aber über die Medienszene weiß ich nicht so sehr viel. So werde ich als deutscher Journalist manchmal in den USA wahrgenommen.
Ich fand gerade den Punkt interessant, als du sagtest, dass ja auch große Unternehmen immer weniger Medien brauchen, um nach außen zu kommunizieren. Du betreibst sehr aktiv deinen Twitter-Kanal. Das finde ich auch sehr spannend zu beobachten. Da kann man halt auch mal da muss man nicht jedes Radio ständig hören, um mal zu gucken, was von dir auftaucht. Ist das aber für dich auch so ein Quellmedium, weil das ist ja, glaube ich, wenn man darüber spricht, wie sich das alles so verändert, da hat man ja auch neue Möglichkeiten, selber mitzuspielen. Ne?
Absolut, ja. Also ich bin da auch natürlich mit anderen Journalisten, mit Bloggern, mit Podcastern in Kontakt, und gerade weil die Medien sich oft so verschlossen geben, ist sowas wie Twitter, sind soziale Medien für mich eine ganz, ganz wesentliche Quelle, wo ich sage, darüber kriege ich im Zweifelsfall mehr Infos und weitere Informationen über ein Unternehmen, als wenn ich jetzt mit der Presseabteilung des Unternehmens mir die Finger wund telefoniere und die rufen eh nie zurück.
Wir haben auch die letzten zwei Wochen oder die letzten mehrere Wochen schon immer wieder über Snapchat auch in Was mit Medien gesprochen. Und ich habe das Gefühl, so seit zwei Wochen hebt das so richtig in Deutschland ab. Welches Thema oder wie groß ist Snapchat denn hier?
Sehr groß, gerade bei den jungen Leuten. Das Spannende ist ja bei Snapchat, dass es so schwer zu bedienen ist. Also ich bin definitiv für Snapchat zu alt. Ich habe es mir auf mein Telefon natürlich geladen, habe aber nicht wirklich viele Freunde. Und ich habe jetzt schon irgendwo einen sehr schönen Beitrag gelesen, wo einer sagte, das ist bewusst so kompliziert gemacht. Ich weiß nie, wo jetzt sind eigentlich die neuen Snapchats und wie kriege ich jetzt einen quasi hinzugefügt, auch mit diesen komischen QR-Codes quasi. Wie mache ich das eigentlich? Dass mir im Grunde genommen der Pausenhof fehlt, wo mir irgendwie der Nachbar, 16-Jährige aus der Nachbarklasse erklärt, du musst du so und so machen und dann weiß ich's. Ich brauche irgendwie ein Programm, was ein bisschen benutzerfreundlicher ist und was sich mir erklärt, wie ich es benutzen muss. Für Snapchat bin ich schlicht und einfach die falsche Generation, glaube ich.
Sagt Wolfgang Stufflesser, und wir senden heute live aus seinem Studio in Los Angeles, und ihr hört eine Stunde Was mit Medien.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das Westküsten-Medienmagazin.
Wir schauen heute hinter die Kulissen bei Wolfgang Stufflesser, einem der ARD-Radiokorrespondenten, der mit seinen Kollegen von Los Angeles aus arbeitet. Und falls ihr jetzt sagt, hey, spannender Job, schauen wir jetzt mal, wie die harte Arbeitsrealität als Korrespondent eigentlich aussieht. Wobei, Wolfgang, ist das überhaupt eine harte Arbeitsrealität?
Du, immer den besten Surfstrand zu finden jeden Morgen, das ist echt
schon
schwierig.
Sehr hart,
und dann
oder?
Ist der Coffee to go manchmal schon kalt. Ja, das ist echt hart. Nee, also das ist wirklich ein lustiger Tag, weil er halt wegen der Zeitverschiebung 9 Stunden zu Deutschland, also ihr habt jetzt gerade kurz vor 9 und wir haben kurz vor 12, ist dein Tag halt recht lange hier. Also ich meistens klingelt der Wecker so um 17:45, dann dank Smartphone checke ich schon mal im Bett die ersten E-Mails, dann ist es aber natürlich schon 14:45 in Deutschland. Das heißt, da wird der Radiotag schon so langsam dünner, denn gegen Abend gucken Leute ja Fernsehen. Also Radio endet irgendwann so um 17:55 die Primetime quasi, oder die Drive-Time dann. Und dann muss ich recht schnell in die Puschen kommen, und müssen wir alle hier, also 7 Uhr ist Arbeitsbeginn, und dann musst du manchmal natürlich wirklich schon bis 8 oder 9 deine ersten Stücke abliefern. Das Gute ist, danach fahren die Kollegen in Deutschland, gehen in den wohlverdienten Ruhestand, dann kannst du in den wohlverdienten Feierabend, und dann kannst du in aller Ruhe hier deine Interviews ausmachen, kannst durch die Stadt fahren, kannst nach Themen suchen, kannst deine Stücke machen, was ja auch wichtig ist, in Ruhe, und dann wird es abends nochmal spannend. So von 6 bis 8, wenn sich dann deutsche Morgen langsam räkelt und die Kollegen ins Büro eintreffen. Und dann ist halt oft noch so, dass wir dann Gespräche machen, so bis manchmal bis 23 oder Uhr oder Mitternacht, wo dann eben in den deutschen Morgen hinein irgendein Thema vielleicht noch spannend ist. Das ist ja die Radio Primetime. Und das ist eben im Grunde genommen unser Arbeitstag, also recht früh und recht spät. Da wir ja zu zweit sind, können wir uns das ganz gut aufteilen als Korrespondenten. Und wir haben noch unsere Producerin hier, die natürlich auch immer quasi die Stellung hält und uns zuarbeitet und ganz viel recherchiert. Also als Alleiniger wäre das, glaube ich, gar nicht richtig machbar, weil dann hast du irgendwann keinen Schlaf mehr.
Ich fand das total spannend, auch hier so zu sehen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir in irgendeinem Hochhaus sind, irgend so eine halbe Etage gemietet, so eine richtige Corporate-Welt. Aber nee, wir sind hier in Santa Monica, 4 Blöcke vom Strand entfernt, ein echt süßes kleines Häuschen mit so einem Holzgatter, wo dann so auf so einem auf dem Klingelschild einfach ARD stand und da hast du dann die Tür schön aufgemacht, schon den Kaffee in der Hand. Das ist echt gemütlich hier bei euch.
Ja, in der Tat. Also ich glaube, wir sind die einzige ARD-Anstalt oder einzige ARD-Dependance, wo jeder Mitarbeiter sein eigenes Klo hat, weil die amerikanischen Häuser ja immer unglaublich viele Bathrooms haben. Und es ist bei uns tatsächlich so, dass wir 3 Mitarbeiter sind und es gibt in diesem kleinen Häuschen tatsächlich 3 Klos. Das habe ich noch nie sonst erlebt. Aber wir haben zum Beispiel so einen 50er oder noch früher Jahre Herd, der so ein richtig so mit diesem Mintgrün und diesen so ein bisschen diese Nierentischromantik hat. Und das macht natürlich das Arbeiten sehr, sehr angenehm, klar.
Was war denn
welche?
Entschuldigung, Herr Perle, jetzt
bist Nein.
Du hast das ist interessant, weil wir haben heute so eine, wir sind halt wegen der Leitung, weil das so weit weg ist, ist der Zeitverzug ganz anders. Ne? Deswegen fallen wir uns heute öfters ins Wort, um das jetzt auch mal kurz zu erklären.
Ja. Wenn es daran liegt, bin ich beruhigt. Ich dachte, es sei eine persönliche Abneigung gegen mich. Ich wollte eigentlich
das fragen, auch, aber jetzt hatte ich eine technische Erklärung dafür.
Was für dich, Wolfgang, so in den 3 Jahren, wo du jetzt in Los Angeles diese Arbeit machst, so dein persönlicher Höhepunkt war? Also bleibt da was so richtig in Erinnerung, wo du heute noch von schwärmst?
Also ganz ehrlich, dieser Besuch bei Google war hochspannend, weil ich auch noch recht neu hier war und weil es für mich nochmal eine ganz, ganz andere Welt war. Ich habe davor schon Wirtschaftsjournalismus gemacht, aber so in ein ganz anderes Unternehmen einzutauchen, was im Grunde genommen für eine fast Lebensphilosophie stellt, das fand ich sehr spannend. Und so was die großen Namen angeht, ich hatte einmal hier die Gelegenheit, 10 Minuten mit Steven Spielberg ein sogenanntes One-on-One-Interview zu machen. Also nicht quasi eine Pressekonferenz, sondern du sitzt wirklich auf Stühlchen zu Stühlchen ihm gegenüber. Ganz feiner Herr. Und es ist einer, über den habe ich schon Hausarbeiten an der Uni geschrieben in Filmwissenschaft und dann sitzt du dem gegenüber. Das ist schon sehr, sehr geil.
Du kommst ja vom SWR, vom Haus aus. Wie wird man denn eigentlich hier Hörfunkkorrespondent? Weil das ist ja, denke ich mal, ein Job, wo es nicht nur eine Bewerbung drauf gibt.
Genau, du musst ganz viele Mitbewerber umbringen und dann noch ein bisschen quasi Liebesdienste an. Nein, also man bewirbt sich ganz normal. Es wird ausgeschrieben. Ich hatte das Glück, dass ich recht früh mitbekommen habe, dass es eine Pressemitteilung gibt. Die ARD baut ihren Standort Los Angeles aus und setzt hier einen zweiten Menschen hin. Und dann habe ich quasi, meinen Hut in den Ring geworfen, habe gesagt, Leute, ich habe als Online-Journalist angefangen bei ZDF.de und ARD.de. Das heißt, diese digitalen Themen, die liegen mir ganz gut. Ich habe Filmwissenschaft studiert, also Stichwort Hollywood ist auch was mich interessiert. Ich habe in Amsterdam auf Englisch meinen Abschluss gemacht, also kann auch einigermaßen mich mit Englisch durchschlagen. Und das waren, glaube ich, so 3 Punkte, die dann bei mir in der Bewerbung ganz gut angekommen sind. Aber es waren natürlich echt viele, die sich beworben haben. Hätte sicher auch viele andere qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Aber das Gute ist, du bist hier immer nur für 5 Jahre. Das heißt, in 2 Jahren kommt die nächste hierher, hoffentlich.
Und wenn man einmal Korrespondent ist, will man immer Korrespondent bleiben? Also schielst du dann schon sozusagen auf den nächsten spannenden Auslandseinsatz oder ist dann eher so das Thema, vielleicht doch mal eine Zeit lang wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Ja, das ist auch vom Sender gewollt, dass du irgendwann, sonst bist du nicht mehr resozialisierbar, du sollst dann wieder zurückgehen in das normale Funkhaus und mal ein bisschen nochmal, genau. Sonst sagst du, aber in L.A. haben wir es immer so gemacht. Und das ist natürlich auch sehr unangenehm für die Kollegen, habe ich umgekehrt auch schon erlebt.
Wolfgang, danke, dass du uns heute gezeigt hast, wie man das in L.A. so macht, einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Das war eine ganz spannende Stunde, große Freude. Danke, dass wir hier sein durften bei euch.
Ihr seid immer willkommen.
Herr Perler, das war's auch schon.
Du kommst aber nicht erst in 5 Jahren, beziehungsweise in 2 Jahren wieder, oder?
Nee, ich komme in 4 Wochen wieder.
Ja, das ist ja gefühlt.
Also ein bisschen kürzer. Und mal gucken, ob man mich dann noch resozialisieren kann, aber da bin ich, glaube ich, ganz dabei. Nächste Woche was mit Medien, da haben wir Besuch von den neuen Medienmachern. Die neue deutsche Medienmacher, Sheila Mysorka, die Vorsitzende, ist da und es ist ein ganz tolles Projekt, die dann bei uns zu Gast sind und das schauen wir uns dann gemeinsam an, Herr Peller.
Das machen wir und bis dahin genießt du die Sonne und ich wünsche euch allen noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.